Einladung, heute wieder einmal hier bei euch zu sein. Und gerade ist jetzt Ostern vorbei, letzten Sonntag war Ostersonntag. Und ich dachte, es wäre doch gut, auch in diesem Sonntag noch an Ostern zu denken und in der Predigt einen Ostertext zugrunde zu legen. Wir haben ihn gerade gehört, zumindest den ersten Teil. Ich werde nachher in der Predigt noch ein paar Verse dazu lesen. Also in Römerbrief, Johannesevangelium, Kapitel 21. Ja, vielleicht kennt ihr alle noch die großen bundesdeutschen Welterklärer. War früher Helmut Schmidt, ne, der wusste immer alles. Politik und Wirtschaft war sein Fachgebiet. Und fürs Ausland, wer war da zuständig? Vor allen Dingen für den Nahen Osten. Herr Scholl-Latour. Also wenn die aufgetreten sind, dann wusste man, die kannst du fragen, was du willst. Die wussten immer fast alles. Die leben ja beide mittlerweile nicht mehr. Wir haben aber neue Erklärer bekommen. Für die physikalische Welt ist es Herr Lesch. Er spricht aber auch über alle möglichen Themen außerhalb seines Fachgebiets. Und dann natürlich der große, allgegenwärtig hat man den Eindruck, zumindest in der medialen Welt, allgegenwärtige Fernsehphilosoph Herr Precht, Richard David Precht. Und ich gestehe es, ich höre immer gern die Sendung Lanz und Precht. Vielleicht kennt es jemand, ist also auch im Internet zugänglich. Ist immer sehr interessant, die können auch beide sehr gut reden. Und ich finde es interessant, auch dann mal diese Meinung zu hören. Und insbesondere letzte Woche, also in der Osterzeit, war das Thema Leben nach dem Tod. Die haben sich also unterhalten über das Leben nach dem Tod. Und dann war Herr Precht, der weiß ja so ziemlich fast alles, zumindest redet er so, dass man denkt, er wüsste fast alles. Ja, dann wurde er vom Herrn Lanz gefragt, ja, was wissen wir denn eigentlich von Jesus? Und dann sagte Herr Precht, ich gebe es jetzt mal in eigenen Worten wieder, ja, wir wissen, dass er gelebt hat. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass Jesus gelebt hat. Also das ist unwahrscheinlich, dass sich irgendjemand oder eine Gruppe von Menschen das Leben Jesu ausgedacht hat. Dann wissen wir, dass Jesus ein Mensch war, der offenbar Eindruck gemacht hat durch das, was er getan und gesagt hat, dass er gut Geschichten erzählen konnte. Dann, jetzt wörtlich Herr Precht, dass er im Tempel randaliert hat, das wissen wir auch. Ich habe es heute Morgen noch mal gelesen im Johannesevangelium, naja, da ging es schon zur Sache, also er hat die Tische umgeworfen. Ich lege mehr Wert darauf zu sagen, Jesus hat niemanden verprügelt, aber er hat die Tische umgeworfen. Und ist offenbar ziemlich laut geworden. Und dass er daraufhin offenbar angeklagt wurde, denn er hat in dem Zusammenhang gesagt, ich will den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Man hat ihm ausgelegt, ja, er will seine Anhänger bewaffnen und die sollen jetzt die Herrschaft in Jerusalem übernehmen und dabei soll auch dieser Tempel zerstört werden. Daraufhin wurde er angeklagt, verurteilt und hingerichtet. Das wissen wir laut Herrn Precht von Jesus. Da könnte man sagen, Jesus war so eine Art Che Guevara des alten Orients, so eine Art Widerstandskämpfer, außer dass Che Guevara nicht gewaltlos war. Ja, wie anders die Evangelisten, vor allen Dingen hier Johannes. Johannes und auch die anderen Evangelisten, auch Paulus, die sagen nicht, was wissen wir von Jesus? Ja, dass er gelebt hat, ist wahrscheinlich, dass er ein paar Geschichten erzählt hat, dass er gepredigt hat, dass er beeindruckt hat, dass er im Tempel die Tische der Wechsler umgeworfen hat, dass er daraufhin angeklagt, verurteilt und hingerichtet wurde. Die Evangelisten, die sagen uns, nur von Ostern her, von seiner Auferstehung her, wissen wir, wer Jesus eigentlich war. Das heißt, das ganze Leben von Jesus, seine Geburt, bei Johannes auch vor seiner Geburt, wo er beim Vater war, sein Leben und dann vor allen Dingen sein Sterben, erschließt sich nur von der Auferstehung her. Ansonsten kann man wirklich sagen, das war so ein Che Guevara, der für Frieden gekämpft hat und dann zum Schluss halt gescheitert ist. Nein, von der Auferstehung her verstehen wir, was es mit dem Leben und vor allen Dingen mit dem Sterben Jesu auf sich hat. Ein Kapitel vor dem, was wir gerade gehört haben, wird uns mitgeteilt, dass Jesus nach seiner Auferstehung noch die Wundmale der Kreuzigung an sich trug. Das heißt doch, die Auferstehung macht das Kreuz nicht rückgängig, sondern die Auferstehung besiegelt doch das Kreuz als ein Heilereignis für die ganze Welt. Man kann sagen, Jesus wurde zu Unrecht gekreuzigt. Nichts von dem, was man ihm vorgeworfen hat, stimmte. Die Zeugen, die gegen ihn ausgesagt hatten, waren falsche Zeugen. Aber dass er zu Unrecht gekreuzigt wurde, war kein Unfall, sondern in Wahrheit war es seine Lebenshingabe. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahin gab, auf dass alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und da hat man in der Sendung, zumindest bis zu der Stelle, der ich gehört habe, nichts gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ein Mensch, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der Eindruck gemacht hat, der ein paar Geschichten erzählt hat, der randaliert hat und dann hingerichtet wurde, ist allenfalls für einen Historiker interessant, aber mich würde es jetzt nicht besonders interessieren, weil von dieser Art Leuten gab es ja viele. Und darum steht hier, weil das offenbar nicht selbstverständlich ist, danach offenbarte sich Jesus abermals seinen Jüngern am See Tiberias. Und dann steht es gleich nochmal, er offenbarte sich so, und dann kommt diese Geschichte. Und zum Schluss, Vers 14 heißt es, das ist das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde. Dreimal das Wort offenbaren oder sich zeigen oder sich selbst bezeugen. Das heißt mit anderen Worten, dass wir es besser wissen als Herr Brecht. Hängt nicht damit zusammen, dass wir schlauer sind. Also ich bin nicht schlauer als Herr Brecht, der weiß ja ziemlich viel. Es heißt auch nicht, dass wir bessere Menschen oder frömmere Menschen sind als Herr Brecht. Das ist überhaupt nicht die Sache. Sondern dass Jesus in unserem Leben als der Auferstandene präsent ist, ist der Grund dafür, dass er sich uns, wie damals seinen Jüngern, selbst offenbart hat. Die Initiative geht von Jesus aus. Deshalb ist es gar keine Überheblichkeit zu sagen, das ist ein bisschen wenig, dass Jesus gelebt hat und zum Schluss hingerichtet wurde, sondern es ist ein großes Geschenk, wenn jemand das erkennen kann. Und das wird ja durch das Johannesevangelium durchweg bezeugt, dass ein Mensch von sich aus oder wie Luther es mal sagt, aus eigenem Vernunft und Verstand nicht an Jesus als seinen Herrn glauben und ihn bekennen kann. Also Jesus offenbart sich als der Auferstandene. Und jetzt habe ich dazu, ich kann unmöglich den Text heute Morgen auch nur annähernd komplett auslegen. Ich will mich jetzt auch nicht in Tausenden von Dingen hier verzetteln. Deshalb habe ich drei Fragen. Die sind ganz einfach, die W-Fragen. Wo, wie und wozu? Wo hat sich Jesus offenbart? Das ist die erste Frage. Jetzt kann man sagen, er steht ja hier am See Tiberias, See Genezareth. Ja, am See Tiberias, am See Genezareth, da sind die Jünger zurückgekehrt. Es sind 7 hier an der Zahl. Thomas, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 2 andere Jünger. Übrigens ist dadurch auch sicher, dass dieser Evangelist hier wirklich der Johannes war, denn der Johannes war einer der Söhne des Zebedäus. Aber er nennt sich selbst im Evangelium nicht Johannes, er nennt sich der Jünger, den Jesus lieb hatte. Also der Evangelist Johannes, ein Sohn des Zebedäus. Und die sind zurück in ihre Heimat zurückgekehrt. Jetzt kann man sagen, okay, ist es ähnlich wie bei den Emmaus-Jüngern? Vielleicht kennt ihr die Geschichte aus Lukas, 2 Jünger, vielleicht ein Ehepaar, sind enttäuscht, weil Jesus hingerichtet wurde, weil er gestorben ist, weil er begraben wurde. Sie gehen zurück in ihr altes Leben, weil sie sagen, wir haben unsere Hoffnung auf einen Falschen gesetzt und jetzt gehen wir weg von Jerusalem, dass uns vielleicht nicht das ähnliche Schicksal wie Jesus begegnet. Und dann begegnet ihnen Jesus. Hier ist es anders. Es heißt, Vers 14, das ist das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern offenbart hat. Das heißt, sie sind in ihre alte Heimat zurück, nicht weil sie gesagt haben, wir haben unsere Hoffnung auf jemand Falsches gesetzt, sondern die wussten schon, Jesus ist auferstanden und er hat sich ihnen schon vorher zweimal gezeigt und der Thomas, der gezweifelt hat, der durfte sogar seine Hände in die Wundmale Jesu legen. Also sie wissen, Jesus lebt. Es ist kein Rückzug aus Enttäuschung oder aus Hoffnungslosigkeit. Sie wissen, Jesus lebt und gehen in ihr altes Leben zurück. Das ist irgendwie pragmatisch. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt und Jesus begegnet, ja, was machst du denn dann? Eigentlich ist es ja so, dass man dann danach nicht auf der Wolke 17 gen Himmel schwebt, sondern zunächst mal halt genau das weitermacht, wenn man jetzt nicht gerade mit Banditen unterwegs ist, dass man einfach das weitermacht, was man vorher auch gemacht hat. Und mir gefällt das hier an dem Petrus, der Petrus auf die Frage, ja, jetzt Jesus lebt, was machst du denn jetzt? Und Petrus sagt, ich will fischen gehen. Das hat er gelernt, das hat er gemacht, sein ganzes Leben lang. Und er macht jetzt einfach weiter. Und die anderen, die sagen, ah, dann gehen wir auch fischen. Also die warten jetzt nicht und grübeln, was passiert jetzt, Jesus lebt. Wie müssen wir das jetzt einordnen, wir müssen das verstehen. Sie machen einfach jetzt erstmal in ihrem Alltag weiter. Ja, und dann offenbart sich ihnen Jesus. Jetzt habe ich die Frage gestellt, wo offenbart sich denn Jesus? Jetzt kann man sagen, in Tiberias am See Genezareth, das stimmt. Aber eigentlich müsste man noch weitergehen und sagen, Jesus offenbart sich im ganz normalen Alltag. Die haben genau das gemacht, was sie vorher Jahre und Jahrzehnte auch gemacht haben. Und da offenbart sich ihnen Jesus. Manche Leute denken ja, um eine Gottesbegegnung zu haben, musst du ins Kloster gehen und in so eine Zeit der Stille. Das ist alles schön und gut, ich will da nichts dagegen sagen. Aber das brauchst du nicht, um eine Gottesbegegnung zu bekommen, irgendwo in besondere Meditationsecken zu gehen, auch nicht in großen Kathedralen. Der Auferstandene begegnet seinen Jüngern im Alltag. Wir haben in unserer Kirche, also ich komme aus der Landeskirche, aber ich gehe in die Kirche des Nazareners, vielleicht kennen die einige, gibt es in Frankfurt zwei Gemeinden, ist ganz ähnlich wie hier. Nur wir haben so eine besondere Lehre, und dass man nach seinem Bekehrungserlebnis noch eine zweite Erfahrung, so heißt das bei uns, die Erfüllung im Heiligen Geist. Ich habe es nicht verstanden, was das ist. Ich habe es auch bis heute nicht ganz kapiert. Aber es gab Christen, John Wesley zum Beispiel, die hatten so eine Erfahrung. Und ich wollte das auch, das liegt jetzt Jahrzehnte zurück, ich wollte unbedingt die zweite Erfahrung. Und dann habe ich den Pastor gefragt, du Pastor, darf ich mal heute Nacht in der Kirche bleiben. Ich will so lange jetzt da bleiben, bis die zweite Erfahrung da ist. Weil in der Kirche ist man ja Gott besonders nah. Und dann habe ich die ganze Nacht zugebracht und gebetet, Herr, wenn es das gibt, diese Heiligungserfahrung, ich würde die so gerne auch. Und wisst ihr, was passiert ist? Nichts, genau. Am nächsten Morgen, ich war total K.O., und es hat einfach nichts, und ich habe seitdem, wie gesagt, das ist jetzt auch schon länger her, ich habe mittlerweile gelernt, dass man Gott nicht zwingen kann, sich uns zu offenbaren. Und ich will auch niemanden diese zweite Erfahrung absprechen, John Wesley hat die offenbar gemacht, aber man kann das nicht erzwingen. Und heute weiß ich, dass Gott den Leuten begegnet, seinen Kindern so begegnet, wie sie es brauchen. Und deshalb ist mir das so wichtig, im Alltag. Ein Schlüsseltext für Gottes Begegnungen und Offenbarungen in der Bibel ist Exodus 3. Mose begegnet dem Herrn am brennenden Dornbusch. Genau wieder dasselbe. Wann begegnete er und wo begegnete er dem auferstandenen Herrn? Ja, während er seine Schafe oder seine Kleinviehherde gehütet hat. Der hat 40 Jahre in Midian in der Wüste seine Herde gehütet. Und dann begegnet ihm der Herr im brennenden Dornbusch. Also im Alltag. Und deshalb ist mir das so sympathisch, dass die Jünger einfach mal in den Alltag zurückgehen. Gut, ich weiß, wenn jemand so aus ganz kaputten Verhältnissen kommt, dann muss er natürlich eine Lebenswende vollziehen. Dann kannst du nicht wieder in irgendeine Gangsterbande zurückgehen. Aber wenn du vorher, sagen wir mal, ordentlichen Beruf hast und einfach dein Leben lebst, dann ist es angebracht, einfach mal in den Alltag, in den grauen Alltag zurückzugehen. Hier, und dass der Alltag grau ist und das Fischefangen keine Spaßbeschäftigung war, teilt uns hier der Johannes so ganz nebenbei mit. Es kommt hier viermal das Wort nichts oder nein. Hört mal hin. Sie gingen und fingen nichts. Sie wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten: Nein. Also das heißt, viermal nichts, vier ist ein Symbol für die Welt. Johannes hat viel Symbol, Zahlen auch darin, die vier Himmelsrichtungen. Die Welt ist grauer Alltag meistens. Und in diesem grauen Alltag begegnet Jesus. Mir hat jemand geschrieben, ein Christ, eine SMS: Es ist Ostern, aber ich fühle gar nichts. Ich fühle mich irgendwie nicht besonders freudig, aber ich bin Christ, bin auch nicht vom Glauben abgefallen. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, also er ist Polizist in Stuttgart, da habe ich gesagt: Du machst einen wichtigen Dienst, geh weiter, mach deinen Dienst weiter und der Herr wird sich dir auch wieder neu zeigen. Ja, das ist wo im Alltag. Wie offenbart sich Jesus? Das ist das Zweite. Wo im Alltag, wie? Zunächst mal offenbart er sich in anderer Gestalt. Vielleicht habt ihr darüber auch schon mal nachgedacht. Es ist Jesus, die Wundmale sind ja da, aber er hat offenbar eine andere Gestalt. Übrigens ist Jesus hier leiblich offenbar da. Also die Auferstehung ist kein Geist, keine Geisterscheinung. Und Jesus erscheint hier, aber sie erkennen ihn nicht. Er muss irgendwie anders ausgesehen haben. Übrigens werden wir bei unserer Auferstehung auch keine Gespenster sein. Manchmal fragen mich Leute: Glaubst du an Gespenster? Dann sage ich: Ich glaube schon, dass es merkwürdige Dinge gibt, aber ich glaube nicht, dass Verstorbene als Geister hier durch die Räume spazieren, sondern ich glaube an die Auferstehung. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15: Die Auferstehung von den Toten, wie wird sie sein? Es wird gesät verweslich und auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, und Jesus war so niedrig, als er beerdigt wurde, völlig verschandelt, zugerichtet, auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit, das ist der Zustand unseres Lebens jetzt, Armseligkeit, aber auferstehen in Kraft. Es wird gesät in ein natürlicher Leib, das ist der, den wir jetzt haben, der uns manchmal auch Probleme macht, Krankheiten, irgendwelche Müdigkeiten, Tod, aber auferstehen ein geistlicher Leib. Es ist ein geistlicher Leib, kein Gespenst. Also in so einem Leib ist Jesus auferstanden und offenbar war er so, dass man ihn nicht gleich erkannt hat, außer an den Wundmalen. Und die ersten Zeugen konnten ja Jesus noch so sehen. Übrigens aus der muslimischen Welt hört man das auch, dass Menschen Jesus tatsächlich sehen. Aber das sind Menschen aus Gegenden, wo es nicht möglich ist, oder zumindest nicht ohne weiteres möglich ist, Bibel zu lesen. Aber wir, also ich nehme an, ich vereinnahme jetzt mal alle, also ich habe Jesus noch nie gesehen mit den Augen. Wir sehen ihn noch nicht. Wenn er wiederkommt, werden wir ihn sehen, weil wir dann einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Aber jetzt mit diesem alten Leib, mit Fleisch und Blut, sehen wir ihn noch nicht. Und jetzt kommt was Verblüffendes. Und das hat mich wirklich überzeugt, also bei einer Auslegung, die ich dazu gelesen habe. Die Jünger sehen Jesus und erkennen ihn nicht. Vers 4, sie wussten nicht, dass es Jesus war. Bis, und jetzt kommt, das wusste ich vorher auch nicht, zum ersten Mal spricht der Evangelist Johannes selber im Johannesevangelium. Also Johannes schreibt das Evangelium, aber an dieser Stelle lässt er sich quasi zum ersten Mal, vorher ist noch eine Stelle, da legt ihm Petrus was in den Mund, zum ersten Mal spricht Johannes selber in seinem Evangelium, der Lieblingsjünger. Und was hat er gesagt? Das einzige Wort, das er sagt, es ist der Herr. Und daraufhin erkennt auch Petrus und die anderen, es ist der Herr. Er bezeugt, es ist der Herr. Und die anderen erkennen ihn. Das heißt, der Herr Jesus, der Gott Israels und Heiland der Welt. Und jetzt ist die Frage, wo erkennen wir Jesus im Alltag? Aber wie erkennen wir ihn? Ich würde mal sagen, für 99% aller Christen gilt nicht, wir sehen ihn nicht. Aber dass im Alltag sein Wort zu uns spricht. Es ist der Herr. Und das habe ich schon so oft erlebt und ich hoffe, du auch, dass man Situationen hat im Leben, die man nicht versteht. Man kann es nicht einordnen. Was hat das jetzt mit Jesus zu tun, dass das jetzt alles passiert? Und dann lesen wir ein Wort aus der Schrift, vielleicht aus dem Johannesevangelium, und auf einmal erkennen wir in dieser Situation, es ist der Herr, ist da. Das heißt, wir brauchen zu unserem Leben die Bibel, weil die Bibel uns erklärt, was in unserem Leben geschieht, was Gott uns offenbaren will. Es ist der Herr. Also das heißt, wie erkennen wir Jesus, dass in unserem Alltag das Wort Gottes zu uns spricht? Und deshalb ist es auch kein Hobby. Die Bibel lese, ich mache sie morgens. Ich habe schon so oft erlebt, dass das Bibelwort der Losung oder des Textes, der für den Tag dran ist, zu lesen. Genau, ich sage, das gibt es doch gar nicht. Woher weiß denn jetzt der Johannes oder der David oder sonstige biblische Autoren, was jetzt gerade dran ist? Und dann merkt man, es ist der Herr. Es ist nicht der Johannes, es ist nicht David, es ist nicht Mose. Jesus spricht jetzt in dein Leben. Und darum ermahnt uns auch der Hebräerbrief, die Versammlungen nicht zu verlassen. Auch Gottesdienste sind kein Hobby, das man mal macht, sondern wie oft geschieht es, dass dem Herrn es gerade gefällt, im Gottesdienst, vielleicht gerade durch schwache Prediger, zu uns zu sprechen. Und wir sehen, es ist nicht der Prediger, der jetzt spricht, der weiß ja gar nicht, wie mir es geht, sondern es ist der Herr. Spurgeon, der große Erweckungsprediger, nannte das Kanzelprophetie. Er hat oft vor Tausenden gepredigt, irgendetwas geschildert und es saß jemand drin, der genau das Problem hatte und fragte, wie konnte der das jetzt wissen, dass mir es gerade jetzt so geht? Und er sagte, ich wusste überhaupt nichts, aber der Heilige Geist hat es mir gerade so eingegeben und jetzt hat es genau getroffen. Also, wir hören das Wort Gottes, wir sehen ihn noch nicht. Und wie der Thomas sich anhören musste, selig sind, die nicht hören, nicht sehen und doch glauben. Gerade ein Kapitel vorher. So, und das ist kein Alltag mehr. Da wird der graue, frustrierende Alltag zur Offenbarungsstätte Gottes, zu einem heiligen Boden, wie bei Mose damals am Dornbusch. Und ich komme jetzt zum Schluss. Wozu? Ja, Sabine guckt schon auf die Uhr. Habe ich noch eine Minute? Ja, okay. Also, ja, gut, schön. Mehr. 5 Minuten geht. Das dritte ist, wozu? Wozu? Also, wozu? Und das ist auch noch was Schönes. Das ist jetzt das Letzte, aber das heißt nicht, dass man jetzt weghören kann. Das ist gerade wichtig. Wozu begegnet eigentlich Jesus seinen Jüngern? Er könnte doch sagen, ja, habt doch jetzt gesehen, dass ich auferstanden bin. Zunächst einmal, es ist hier was ganz Einfaches. Er frühstückt mit ihnen. Er lädt sie ein zur Mahlzeit. Und dazu müssen wir wissen, dass im alten Orient, auch heute noch im modernen Orient, das Miteinanderessen etwas ist, was uns hier in unserer Kultur leider meistens etwas verloren gegangen ist. Wir haben ja Fastfood-Ketten, wo man reingeht, da wird man schon mit Plastik überschüttet. Dann muss man, heute bestellt man gar nichts mehr. Man muss jetzt in so ein Terminal eingeben, was man will, und dann fährt es irgendwo raus. Und manchmal, wenn noch Hochzeitsgesellschaften oder Geburtstagsfeiern sind, dann ahnen wir noch was von Gemeinschaft im Essen. Also Mahlgemeinschaft ist etwas ganz Besonderes im alten Orient. Und du kannst dich nicht mit jemandem, mit dem du im Unfrieden bist, an einen Tisch setzen. Das heißt, das Mahl hat eine ganz große Kraft, was Gemeinschaft angeht. Deshalb ist ja auch das Abendmahl nicht nur einfach ein Ritual, sondern es ist diese ganz innige Gemeinschaft mit Jesus im Abendmahl. Und Jesus ist der Gastgeber. Und jetzt will ich mal was sagen. Beim Abendmahl haben wir nur einen schwachen Abklatsch von dem, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Ich habe mir immer überlegt, wie kann das denn ein Festmahl sein, wenn man ein bisschen Wein oder Traubensaft und ein Trockenbrot isst. Da muss man wissen, als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, da waren der Wein und das Brot, das waren sozusagen die Beilagen. Das Hauptgericht war das Passahlamm. Und das muss was ganz, eine ganz besondere Delikatesse gewesen sein. Hier haben wir kein Passahlamm, hier haben wir Fisch, frisch gefangen aus dem See. Auch kein Kostverächter hier. Und im 1. Korintherbrief lesen wir, dass die Gemeinden das Abendmahl im Zusammenhang mit einem Liebesmahl gefeiert haben. Das heißt, da hat jeder zu essen und zu trinken mitgebracht, dann wurde richtig gegessen und getrunken. Und im Zusammenhang mit diesem Liebesmahl wurde dann das Abendmahl gefeiert. Das heißt, dieser Brot und Saft oder Brot und Wein ist ja nur ein Ausschnitt aus dem, was hier diese Mahlgemeinschaft bedeutet. Ja, ich habe mich schon oft gewundert, aber das ist tatsächlich. Übrigens waren auch nicht nur die 12 Apostel da, da müssen auch die ganzen Familien waren mit dabei. Also das war eine große Feier. Also hier, Jesus will einfach Gemeinschaft ohne Zweck. Wenn ich frage, wozu begegnet uns Jesus, einfach mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist was ganz Wichtiges. Es geht nicht in erster Linie um irgendwelche Dinge, die er uns mitteilen will oder irgendwas, was wir jetzt wieder machen sollen. Zunächst mal ist es die Gemeinschaft mit Jesus selbst und dann auch untereinander. Das ist was ganz Wertvolles. Aber hier geht es tatsächlich noch um eine Wiederherstellung und Beauftragung. Und da habe ich jetzt ab Vers 14 haben wir ja aufgehört. Es geht noch ein paar Verse weiter. Ich mache es jetzt einfach mal so. Der Simon Petrus wird von Jesus dreimal gefragt. Simon, hast du mich lieb? Und dann sagt Petrus, ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Warum fragst du? Und dann kommt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Also das heißt, Jesus fragt ihn dreimal. Kann sich jemand denken, warum Jesus ihn dreimal fragt, warum es nicht einmal reicht? Genau, richtig. Ist mir auch erst bei der Vorbereitung aufgefallen, dass im Johannesevangelium und auch in den anderen Evangelien darauf hingewiesen wird, dass Jesus dreimal gesagt hat, hier im Johannesevangelium Kapitel 18, ich kenne diesen Menschen, er sagt nicht mal Jesus, er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann dreimal hast du mich lieb, das heißt, der Petrus wird wiederhergestellt. Und Jesus ist ein Meister der Wiederherstellung. Ich würde mal so sagen, unsere Welt schreit ja gerade nach Wiederherstellung. Das Chaos wird ja immer größer, hat man den Eindruck, jeden Tag noch ein bisschen mehr. Petrus wird wiederhergestellt und jetzt erst, nachdem Jesus ihn beauftragt, aus seinem Berufsalltag herausgerissen. Denn Lämmer weiden und Schafe weiden ist in der Bibel ein fester Ausdruck für Gemeindeleiten. Er wird also eingesetzt in die Gemeindeleitung und wir wissen, dass er in Rom Gemeindeleiter war und wir wissen, dass er, als dort die große Christenverfolgung unter Kaiser Nero losging, er Jesus diesmal nicht verleugnet hat, sondern er ist auch ein Kreuzigungstod für Jesus gestorben und hat Jesus durch seinen Tod verherrlicht. Das sagt übrigens Jesus dann in den Versen, die an diesen Teil anschließen. Ja, das geschieht alles heute noch. Und zwar wie, wo, wann und wozu Gott will. Und ich hoffe und habe auch gebetet und bete weiter, dass es auch immer wieder in unserem Leben geschieht, dass wir mitten in unserem grauen Alltag die Stimme des Herrn hören, dass wir die Gemeinschaft mit ihm genießen und dass wir von ihm auch Beauftragungen bekommen. Muss jetzt nicht im Gemeindedienst sein, auch Beauftragungen bekommen, die wir dann auch tun dürfen. Ich schließe mit dem Schluss vom Johannesevangelium, also vor diesem Kapitel 21. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, und ich würde das so gerne dem Herrn Brecht, wenn ich den mal treffe, mal persönlich sagen, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Gott segne uns alle. Amen.